Also, wie ist denn eigentlich die Wissenschaft und die Ausbildung für unsere Wirtschaft eine Ressource? Fangen wir von an, jetzt muss ich richtig ein bisschen Prinzipien erläutern. Also erstens, zunächst mal organisiert in unserer Gesellschaft der Staat die Wissenschaft und die Ausbildung. Und zwar deswegen, weil Wissenschaft und Ausbildung fürs Geschäft nötig sind, aber selber kein Geschäft sind. Zu erforschen, wie das Atom funktioniert, herauszukriegen, wie es Weltall entstanden ist, ist einfach kein Geschäft. Und die Ausbildung von Leuten, zunächst, ja, wir kommen später dazu, dass man heute drüber nachdenkt, ob man das nicht auch zum Geschäft machen können. Aber zunächst ist es kein Geschäft und auch die Ausbildung von jungen Leuten ist kein Geschäft deswegen, weil die Unternehmer zwar jederzeit auf ausgebildete Leute zurückgreifen wollen, aber Geld ausgeben, um sie auszubilden, das wollen sie nicht. Man merkt es ja schon an der letzten Ecke der Ausbildung, die den Unternehmen überlassen ist, die Lehrlingsausbildung, ist doch jedes Jahr ein Streit, ob sie eigentlich die Lehrlinge ausbilden wollen. Von sich aus wollen die Unternehmer die Leute nicht ausbilden, weil Leuten was beizubringen, ist eine Investition in was, was einem dann doch nicht gehört. Ja, der junge Mensch, der was gelernt hat, ist kein Sklave des Unternehmens, er ist nicht ein für alle Mal ans Unternehmen verkauft. Und deswegen ist es für einen Unternehmer eine schlechte Investition, wenn er in einen Menschen Geld reinsteckt und dann gehört ihm das, was er reinsteckt hat, doch nicht wirklich. Also kein Unternehmer ist bereit, für diese Vorbedingung seines Geschäfts, genauso wie kein Unternehmer bereit ist, für die Erkenntnis des Atoms Geld auszugeben. Wenn es mal erkannt ist, bedient er sich dieses Wissens, indem er sich dann Ingenieure hält, die sich fragen, was kann man technisch damit machen. Aber rauskriegen, das macht der Unternehmer nicht, dafür gibt er kein Geld aus. Gleiches bei der Ausbildung, ausgebildete Leute gebrauchen, das schon, aber die Ausbildung bezahlen, das nicht. Also muss es der Staat tun. Was tut jetzt der Staat? Er setzt Wissenschaftler, Abteilung Wissenschaft, ja, er setzt Wissenschaftler frei. Was interessant ist, er sagt, damit eine Voraussetzung fürs Geschäft entsteht, nehme ich Leuten die Sorge ums Geld ab. Ich mache sie zu Beamten. Ich alimentiere sie. Dann können sie sich nur noch dem Fortschritt ihres Fachs widmen und sie sollen auch sich nur dem Fortschritt ihres Fachs widmen. Sie sollen rausfinden, übrigens, sie sollen auch rausfinden, was der Stand des Wissens in ihrem Fach nun als quasi die nächste Frage aufwirft. Sie sollen dem Gang der Wissenschaft selber folgen können. Denn nur so, nur dadurch, dass sie was rausbringen, wo noch keiner weiß, wofür das mal nützlich sein kann, nur dadurch kann später einer kommen und sagen, da gibt's neues Wissen, ich finde raus, was man damit anstellen kann. Also die Wissenschaftler, das ist die ganze, nach der Seite der Naturwissenschaft hin wenigstens, das ist die Freiheit der Wissenschaft. Die muss nichts leisten, was gleich nützlich ist. Sie muss auch nichts Bestimmtes rauskriegen. Sie muss auch nichts Bestimmtes erforschen. Sondern das dürfen die Wissenschaftler selber entscheiden. Und wer sonst als sie soll entscheiden, was die nächste Frage ist und was das nächste ist, was man klären möchte. Übrigens, auch das noch wichtig für später, wer sonst soll eigentlich entscheiden, was überhaupt ein Fortschritt auf ihrem Feld ist, was ein Beitrag zur Wissenschaft ist, wenn nicht die Wissenschaftler selber. So, und die Ergebnisse erst, die Ergebnisse der Forschung sind dann die Basis für Technologie. Selber noch einmal eine Abteilung Wissenschaft, die der Staat betreibt. Ja, die großen technischen Hochschulen. Da wird Maschinenbau studiert und da wird Elektrotechnik und Nachrichtentechnik studiert und so weiter. Auch da, die sind jetzt Anwendungswissenschaften, aber zunächst auch welche, die noch so weit von einer industriellen Anwendung weg sind, dass sich private Geldgeber nicht finden, die das bezahlen. Also auch da sorgt der Staat für die Voraussetzung dessen, dass dann später Geschäftsleute sagen können, das ist was, davon verspreche ich mir was, das benutze ich und mache ein Produkt draus. Oder mach eine von zwei ökonomischen Anwendungen der Technik. Es gibt da eigentlich bloß zwei. Die eine Anwendung heißt, ich finde eine neue Art Produkt heraus oder ich finde einen neuen technischen Aufbau von einem alten Produkt raus, das man entweder billiger herstellen oder teurer verkaufen kann als die Produkte, die es bisher schon gibt. Ich finde was raus, womit ich einen Vorteil in der Konkurrenz am Markt erziele und Kaufkraft der Leute auf mich und mein Produkt ziehen kann und abziehen kann von den Produkten, die andere Leute verkaufen wollen. Oder die zweite, die Hauptverwendung der Wissenschaft, schon gar nichts Menschenfreundliches. Die Hauptverwendung der Wissenschaft ist die Steigerung der Produktivität der Arbeit. Und die ist für Unternehmer nur aus einem einzigen Grund interessant. Weil sie es ihnen erlaubt, weniger für Lohn auszugeben. Die Steigerung der Produktivität der Arbeit ist nur deswegen kapitalistisch wertvoll, weil es die Kosten für Lohn senkt. Ja, das Unternehmen spart Arbeit und wenn es Arbeit spart, spart es immer nicht bloß Arbeit, sondern bezahlte Arbeit, also Lohnkosten. In der Form, dass sie dieselbe Arbeit, die früher 10 Leute gemacht haben, jetzt von 5 machen lassen und den Rest rausschmeißen. Also insgesamt die Arbeiterschaft einen kleineren Teil ihres Produkts als Lohn nach Hause trägt. Das ist der Nutzen der Wissenschaft, sollen die Naturwissenschaftler sich auch mal merken. Das ist der Dienst, den sie der Nation tun. Nichts Schönes. Aber nochmal zur Erinnerung, für die profitable Nutzung von diesem Wissen braucht es vorher die freigesetzte, von der Verwendung abgetrennte, geradezu zweckfreie Forschung der Wissenschaftler. Jetzt zweitens, Ausbildung. Weil in der Produktion der Industrie und im Handel und in dem Computerwesen, weil überall Wissen angewendet wird, brauchen die Unternehmen auch Leute, die ausgebildet sind und was können, irgendwas. Und weil sie solche Leute brauchen, also nachfragen, also darauf vertrauen, dass man die auf dem Markt findet, stellt der Staat die Leute her. Er bildet sein Volk aus. Wie? Da merkt man den kapitalistischen Nutzen der Ausbildung gleich ganz schnell. Der Staat bildet sein Volk aus, indem er allen Kindern eine Schulpflicht verordnet. Alle müssen in die Schule gehen und was lernen. Aber es ist gar nicht wichtig, dass alle hinterher was können. In die Schule müssen sie erstmal. In der Schule werden sie mit dem Wissensstoff konfrontiert, den man dort halt lernen soll. Und über die schulische Benotung, über die Leistungsmessung wird herausgefunden, wer von den Kindern sich mit dem schulischen Stoff leicht tut und gut anstellt und schnell lernt. Und wer sich hart tut und langsam lernt und mehr Zeit und mehr Hilfe bräuchte, um zu kapieren. Unsere Gesellschaft jetzt beruht überhaupt nicht darauf, dass möglichst viele Leute möglichst viel wissen und selbstbewusst am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dass sie sich in ihrer Welt auskennen, dass sie dann ihre Welt auch beherrschen. Das ist nicht der Zweck der Ausbildung. Der Zweck der Ausbildung ist, die Leute gewissermaßen mit einem funktionalen Minimum an Wissen zu versorgen. Jedem bloß so viel wie nötig. Und wie macht man das, jedem bloß so viel wie nötig beibringen? Man lässt sie alle in den Leistungsvergleich beim Lernen eintreten und diejenigen, die sich gut stellen und schnell lernen, dürfen länger lernen und diejenigen, die länger bräuchten und mehr Nachhilfe bräuchten beim Lernen, die werden früh vom weiteren Lernen ausgeschlossen. Man erwirbt mit den schulischen Abschlüssen Berechtigungen, in die nächste Ebene des Schulwesens aufzusteigen und dort zu lernen. Und wer die Abschlüsse nicht hinbringt und wer nicht auf die richtigen Schulen geht oder auf die Schulen geht und die nicht besteht, der ist ausgeschlossen von dem Recht, auf der nächsthöheren Schulstufe zu lernen. Das ist die Weise, wie eine Nation ziemlich billig das nötige Wissen im Volk produziert. Billig in dem Sinn, man macht sich ja gar nicht die Mühe, möglichst allen alles beizubringen. Sondern man sortiert gleich beim Lernen, bei wem es sich lohnt, ihm mehr beizubringen. Und man sortiert nach der anderen Seite beim Lernen, bei wem es sich nicht lohnt, ihm was beizubringen oder ihm viel beizubringen. Deswegen, vor einem oder anderthalb Jahr haben wir hier das Thema PISA-Studie gehabt. Deswegen ist Analphabetismus, halber und ganzer Analphabetismus, als Ergebnis des Schulwesens ein normales Resultat hierzulande. Das Schulsystem ist dadurch eine interessante Geschichte. Der Staat richtet es ein und dort geht es nur, wirklich nur um Noten, um Quali, mittlere Reife, Abitur, akademischen Abschluss. Um diese Abschlüsse müssen die Leute, die Schüler, die jungen Leute, konkurrieren. Sie werden gemessen an einer Leistungsanforderung und aneinander. Das Aneinander ist auch wichtig, damit man klar hat, es stimmt ja gar nicht, dass alle möglichst viel lernen sollen in unserem Schulsystem. Angenommen, alle würden sich wunder wie anstrengen, würden zu viele Leute aufs Gymnasium gehen, dann würden die Plätze dort nicht reichen. Dann würden zu viele auf die Unis drängen, dann würden die Plätze dort nicht reichen. Und dann würde man rückwärts sagen, da hat man also zu viel durchkommen lassen. Ja, dann käme raus, meinetwegen, mit dem Abitur dürfen wir überhaupt nicht mehr auf die Uni, man muss eine Extraprüfung dort machen. Dann würden die Oberschulen sagen, dann ist ja unsere Prüfung entwertet. Da würden die sagen, ja, da müssen wir unsere Prüfung schwerer machen, damit das Zeugnis, das wir unseren Kindern geben, damit es auch echt was wert ist. Damit es wirklich einen Zugang eröffnet. In der Hinsicht ist klar, wenn ein Leistungsvergleich gemacht wird, um relativ wenige hohe Bildungsabschlüsse und eine große Masse niedriger, dann geht es gar nicht drum, also dann können unmöglich alle jungen Menschen durch Wunder wie viel Studienehrgeiz alles lernen. Das Ausschlussverfahren findet gleichwohl statt, ob die viel lernen oder wenig. Und wir wissen ja, wie es funktioniert. Es funktioniert heutzutage mit der Unterstützung der modernen Psychologie, dass jeder gesagt kriegt, such deinen Erfolg, kümmere dich drum, wie du dastehst, hab deinen Stolz. Dass die Kinder schon in der dritten Klasse sagen, Lernen ist nichts für mich, weil sie ein paar Mal schlechte Noten gekriegt haben, sagen sie, Lernen ist nichts für mich und wenden ihr Interesse davon ab und sagen, ich mache lieber was anderes. Entweder interessiere mich für Kleidung oder hau andere Schüler hinterher im Pausenhof zusammen. Jedenfalls, Lernen ist nicht das Feld, auf dem ich mich auszeichnen will. Und am Schluss kommt raus, dass die große Mehrheit dumm gebliebener Menschen dann auch noch gesagt kriegt, du hast es ja gewollt. Und das Absurde ist, sie haben es dann auch gewollt. Sie sind verglichen worden an dem Maßstab der Leistungskonkurrenz. Sie haben dann schlecht ausgeschaut dort und haben dann beschlossen, es ist also nichts für mich. Und da sind sie wirklich auch noch die Herren ihrer Einsortierung weit unten. Auf die Tour richtet das Bildungssystem eine zweite Hierarchie neben der wirklichen Hierarchie unserer Gesellschaft ein. Die wirkliche Hierarchie ist die Hierarchie der Positionen und Einkommen in der Wirtschaft. Da gibt es die 10 Millionen verdienen und die 1 Million verdienen und die 10.000 verdienen und die 1.000 verdienen. Das ist die wirkliche Hierarchie und jeder weiß und jedem Schulkind, das nicht lernt, sagt man ja heutzutage, weißt du, wo du hinterher landest, wenn du nichts lernst. Die wissen das alle, das ist alles so klar, es geht darum, ob man Müllmann wird oder Professor. Oder irgendwas dazwischen. Neben der wirklichen Hierarchie wird eine zweite Hierarchie errichtet. Die Hierarchie der Bildungsabschlüsse. Und das ist ein ganz lustiges Element, weil das ist die, die gerechteste Konkurrenz der Welt. Da geht es bloß um die Leistung, die ein Individuum bringt. In der wirklichen Welt, da geht es um, wer Geld geerbt hat oder wer einen reichen Mann heiraten kann oder wer sich beim Chef anschleimt oder wer mit dem Chef, wer sich quasi hochschläft in der Betriebshierarchie. Da gibt es noch manche andere Mittel als einfach Leistung. Aber in der Schule, da wird jeder vor diese Prüfungen gestellt und fällt durch oder gewinnt, je nachdem, was er einbringt. Also da kriegt der Kapitalismus, kriegt über die Bildungshierarchie den eigentlichen Glanz einer echten Leistungsgesellschaft. Er kriegt den Glanz einer Verdiensthierarchie je nach Wissen. Als ob sich die Positionen in unserer Gesellschaft nach Wissen unterscheiden würden. Es stimmt doch gar nicht. Es ist wirklich eine totale Idealisierung der wirklichen Positionen. Das Wort vom Chef im Betrieb, aber auch das Wort vom Manager innerhalb der Belegschaft gilt, nicht weil er so überzeugend ist, sondern weil er die institutionelle Macht hat, sein Wort durchzusetzen und die anderen hören auf ihn. Nicht weil sie sich haben überzeugen lassen, sondern weil sie wissen, was es bedeutet für sie, wenn sie nicht auf ihn hören. Das sind Herrschaftsverhältnisse, die kommen nicht von Überzeugungskraft und also auch nicht von einem Vorsprung an Wissen. Sondern es ist das Bild, das die Gesellschaft von sich produziert. Dass der Höherstehende der Gescheitere ist. Und der drunter steht, der Dümmere. Und dass es deswegen gut ist, für einen Dümmern auf den Gescheitern zu hören. Ein Bild, das der Wahrheit nicht entspricht, das aber unsere Gesellschaft vor sich gern herträgt und sie ziemlich heiligt. Ganz lustige Geschichte. Nach beiden Seiten ist es bekannt, dass es nicht wirklich stimmt. Nach der einen Seite. Wenn es mal wirklich in einer historischen Phase darauf hinausläuft, dass es nicht genug Studierte für die Studierposten gibt. Nehmt der Zweite Weltkrieg, da waren die Männer dann in zu großer Zahl tot geworden. Und dann hat es hinterher Lehrer gebraucht. Dann hat man halt gesagt, jetzt machen wir schneller Lehrerkolleg. Wo haben Sie ohne Abitur sind Sie Lehrer geworden? Und Gymnasiallehrer sind Sie ohne ein Studium geworden, sondern halt in so einem Kursus in einem schnellen. Na und? Da waren sie hinterher 30 Jahre Lehrer und haben ihren Job genauso erledigt wie die Studierenden. Aber auch umgekehrt, es gibt da immer wieder, ist ja immer wieder ein schöner Spaß, immer wieder liest man mal in der Zeitung, es hat einen Doktor gegeben, der hat 20 Jahre praktiziert, ohne dass irgendwie aufgefallen ist, ohne dass er irgendwem, dass irgendwer sich beklagt hätte, und hinterher kommt raus, der hat nie einen Abschluss gemacht. Ja, dann war es ein Verbrechen. Weil er einen Beruf ohne Erlaubnis ausgeübt hat. Ob er ihn schlecht ausgeübt hat, ist überhaupt nicht gesagt. Also so stimmt es alles gar nicht, dass die Berufe und die Hierarchie der Berufe Hierarchie des Wissens wäre. Aber die Bildungshierarchie, die produziert den Schein, als ob die Unterschiede der gesellschaftlichen Positionen in unserer Konkurrenzgesellschaft ein Unterschied von Erkenntnis und Einsicht werden. Zugleich ist die zweite Hierarchie, die Bildungshierarchie, die neben der ersten steht, dann doch nicht die wirklich gültige. Sie tut so und will so aufgefasst sein, als ob sie, die Bildungshierarchie, der wirklichen Hierarchie die Sortierung und die Stufen vorgibt. So nach dem muss der Akademiker muss mehr verdienen als einer, der bloß eine Fachschule besucht hat. Und der Fachschulabsolvent muss schon mehr verdienen als einer, der bloß eine Lehre gemacht hat. So, wie gesagt, die Bildungshierarchie tut so, als würde sie der wirklichen Hierarchie die Stufen und Sortierungen vorgeben. Aber stimmen tut's nicht. In Wahrheit ist die Bildungshierarchie bloß ein Angebot an die Arbeitgeber. Ein Angebot, das die zu nichts verpflichtet. Ein Angebot an vorsortierter Jugend. Ja, die Bildungshierarchie entlässt lauter Leute oder die Bildungsinstitutionen entlassen Leute mit der Auskunft, der hat sich auf dem Niveau bewährt. Der hat es zum Abitur gebracht, aber nicht zum Studium. Der hat es zum Studium gebracht, aber nicht zum Abschluss. Und so weiter. Alles das gibt's. Es werden Stufen angeboten. Stufen der Wertigkeit von Arbeitskräften. Aber was sie wert sind, die Stufen, entscheidet nicht die Bildungshierarchie, sondern das entscheidet die Berufshierarchie. Das entscheiden die Unternehmer nach Maßgabe dessen, was sie gerade für einen Bedarf haben. Sie greifen das Angebot auf oder lassen es liegen. Und dann gibt es arbeitslose Akademiker und arbeitslose Lehrlinge, also Ausgelernte. Und dann erweist sich, dass so einen wirklichen Zugang, ein wirkliches Recht auf Zugang eröffnen die Abschlüsse im Bildungssystem immer bloß innerhalb des Bildungssystems. Da hast du ein Recht. Wenn du Abitur hast, darfst du auf die Uni. Aber mit einem Studium hast du kein Recht auf einen Beruf. Es ist dein Privatrisiko, ob das, was du gelernt hast und der Abschluss, den du erworben hast, ob der von der Industrie oder von den Arbeitgebern honoriert wird. Es ist bloß ein Angebot, quasi die Bildungsinstitutionen entlassen eine vorsortierte Menschheit. Und die Unternehmer können sich nach ihrem Gusto und nach den wechselnden Konjunkturen ihrer Nachfrage, ist ja auch wichtig, können sich raussuchen, was sie brauchen. Und nur was sie brauchen, ist dann auch Qualifikation. Nämlich Wissen, das nützlich ist. Sehr wichtig, nicht Wissen entscheidet, was nützlich ist, sondern die Anwendung durchs Kapital entscheidet, welches Wissen nützlich ist. Und es gibt jede Menge Wissen, die in unserer Gesellschaft, auf der einen Seite wird Wissen sehr sparsam ausgeteilt, das war die Geschichte mit der Schule und der Selektion, auf der anderen Seite wird Wissen großzügig weggeworfen. Dann nämlich, wenn der Bedarf der Geschäfte einfach mal wieder in eine andere Richtung schwenkt. Ich weiß nicht, wer das Einladungsblatt gelesen hat, aber jedenfalls da habe ich das Beispiel mit den Computer-Indern. Vor 3 Jahren waren die dermaßen, oder vor 4, halt 1999, 2000, waren die dermaßen knapp, dass man Inder herholen wollte für IT-Jobs. Inzwischen sind Informatiker, indische und deutsche, arbeitslos, weil jetzt einfach die Konjunkturen des Geschäfts sich verändert haben. Jetzt ist ihre Qualifikation nichts wert und wird durchs Arbeitsamt inzwischen beschleunigt entwertet. Wer nicht innerhalb eines Jahres beweisen kann, dass er gebraucht wird, muss, wie es jetzt heißt, jede legale Arbeit annehmen, und das heißt, hat seine Qualifikation auf null entwertet und kann sich für irgendeinen Dumpinglohn in irgendeinem Drecksjob anmelden. Jetzt kommt der erste Interaktion der zwei Seiten. Ja, die wirklichen Geschäftsleute, die wirklichen Konzerne, die entscheiden, welches Wissen nützlich ist und welche Ausbildung nützlich ist, indem sie diese Ausgebildeten nachfragen oder aber nicht. Jetzt gibt es erstens wegen der Ideologie dieser Gesellschaft, dass ihre Hierarchie eine des Wissens sei, gibt es einen absurden Bedarf. Es ist nicht bloß so, dass die Berufe, wo akademische Qualifikationen verlangt sind, dann sagen, sie stehen höher. Sondern es ist auch umgekehrt so, wer im Berufsleben höher steht, ist furchtbar scharf drauf, dass er den akademischen Segen mitbringt und beweist, dass es also quasi vom Wissen her auch berechtigt ist. Es ist ganz lustig, in der Zeit vor 20, 30 Jahren, wie der Staat zum Beispiel gesagt hat, er dehnt den Sozialstaat aus, er will mehr Sozialarbeiter haben. Hat er gesagt, dann muss man den Beruf akademisieren. Ja, dann machen wir den Beruf attraktiver, indem wir ein Studium vorschalten, und dann ist es ein Beruf, der verdient dann die Besoldungsstufe sowieso. Ob ein Sozialarbeiter wirklich studieren muss oder nicht, die Frage wird nie anders beantwortet als so, wie ich gerade gesagt habe. Oder noch anders. Die Apotheker in unserer Gesellschaft sind ein interessanter Stand, weil sie ein Stand sind, der eigentlich heutzutage bloß noch vorgefertigte Produkte verkauft. Eine Geschichte, was jeder Drogist kann. Jede Drogerie macht dasselbe, aber die heißen halt anders, die Dinger. Da muss man die Namen wissen. Aber weil sie ein Privileg haben, dass sie mehr verdienen dass sie ja Teil des Gesundheitswesens sind, dass sie Verantwortungsträger beim Aushändigen der Medikamente sind, die übrigens in England bloß anklernende Leute aushändigen. Deswegen ist wichtig, dass sie auch studiert haben. Und ganz ähnlich ist mit der Bundeswehr noch. Ne? Wenn ein Kommandeur kommandieren darf, dann muss er ja wohl auch gescheiter sein als die anderen. Er braucht eine Bundeswehrhochschule. Ob es wirklich für einen Kriegshandwerker eine Hochschule braucht, das ist eine absurde Frage, weil die Frage ist beantwortet dadurch, wer so hoch steht, dass er besoldungsmäßig auf der Ebene von Regierungsdirektoren und Richtern steht, der muss ja auch studiert haben, sonst kann er ja da oben nicht hin.
Ist das nicht eine Denkweise, die ihre Wurzeln im Mittelalter hat? Jetzt mit der kapitalistischen Wirklichkeit politisiert.
Naja, also manches, wie zum Beispiel bei dem Apotheker, da meine ich, da ist schon was dran.
Du vorhin von Ständen gesprochen hast, also diese Denkweise hier in Deutschland, dass die höhere Berufe, also einen höheren Abschluss braucht, die mutet mir persönlich eher mittelalterlich an, weil die kollidiert ja mit den Marktgesetzen, die ja immer alle paar Monate anders aussehen. Ist es nicht so?
Nicht mittelalterlich. Es ist vielleicht nochmal die Reihenfolge. Ich habe ja jetzt am Schluss eigentlich mehr über einen ulkigen Blödsinn geredet, der sich aus dem ergibt. Die Reihenfolge ist erstmal die. Diese Produktionsweise braucht Wissenschaft. Für die Zwecke, die ich vorhin benannt habe. Unter anderem Produktivitätssteigerung, um Lohn zu sparen. Und als solche in der Wissenschaft angewendet wird, braucht es verschiedene Niveaus von Kenntnissen wirklich zur Benutzung der Leute. Sonst taugen die nichts. Also einer, der zum Beispiel gar kein Deutsch kann, ist in einem modernen Betrieb wirklich schwer zu gebrauchen. Obwohl auch das geht, halt an bestimmten Arbeitsplätzen, die dann wirklich für Leute, da braucht man überhaupt nur Hirnmuskelnerv. Die muss man überhaupt nur aushalten. Auch das gibt's. Ausländer, die kein Deutsch können, können die Rolle als Ausbeutungsobjekt auch ausfüllen. Das ist keine Frage. Aber kaum musst du ja Gebrauchsanweisungen verstehen und anwenden können, kaum musst du überhaupt Anweisungen deines Vorgesetzten schriftlich entgegennehmen und ausführen können, musst du mit Deutsch zurechtkommen. Also gut, das muss gemacht werden. Dann müssen sie ja ein wenig rechnen können, mit Zahlen umgehen. Das braucht es wirklich. Also sollen sie es wissen, also kriegen sie es gesagt. Also erstmal dafür ist Bildung nötig. Dann gibt's, und jetzt richtig abgestuft, die breite Masse soll halt arbeiten. Die müssen nicht furchtbar viel wissen. Ihre eigenen Aufseher müssen die Verantwortung über die übernehmen, die sollen schon auch ein wenig mehr wissen. Ja, der Meister soll schon ein wenig mehr wissen als der Gesell. Weil der hat dann auch die Aufgabe, auf die Arbeiten vieler Gesellen aufzupassen. Und der eine macht dies und der andere macht jenes und der Meister soll dann alles beurteilen können. Das ist jetzt nicht gleich bloß Ideologie und Erfindung. Und dann gibt's Ingenieure in Betrieben. Und Betriebswirte. Ja, das sind welche, die sollen Bilanzen erstellen können und so weiter, das müssen sie irgendwo gelernt haben. Oder Ingenieure, die sollen Maschinen zerlegen können, wieder zusammenbauen können, die sollen Fehler finden können und so Zeug. Naja, da müssen sie mal bekannt gemacht worden sein mit der Wissenschaft oder der Technologie, dem Maschinenbau und so weiter. Das alles findet statt. Und das findet statt als die Jugend wird vorbereitet und darf sich sortieren in diese verschiedenen Stufen von Ausbildung. Und dann kommen die Unternehmer und wenn sie halt einen brauchen, der ein Ingenieur sein soll, dann sagen sie, dann nehme ich einen von der Ebene. Und den nehmen sie dann, den bezahlen sie ja auch anders als den einfachen Menschen. Insofern hängt ja dann viel ab, von wie viel man gelernt hat, das weiß man ja danach. So, also alles, das ist die reale Seite dran, das hat mit ständig überhaupt nichts zu tun. Der letzte Punkt nur, der ist eine interessante Umdrehung in dem Verhältnis. Nämlich, wenn es schon so ist, dass man für die besser bezahlten Berufe die höher ausgebildeten Leute haben will oder braucht und deswegen auch besser bezahlt, wenn es schon so ist, dann müssen diejenigen, die durch irgendeinen Zufall einen besser bezahlten Job kriegen, aber auch irgendwie einen Bildungsnachweis erbringen. Das war jetzt das mit den Generälen oder mit den Kommandeuren in der Truppe und so zu. Da dreht sich's richtig um. Aber das ist nicht das Allgemeine in dem Zeug. Und du merkst ja, wie wenig das ständig ist. Jetzt könntest du noch sagen, na meinetwegen, na sagen wir, es ist quasi ständig, dass der Stand der Mittelgebildeten, der Stand der Akademiker, der Stand der Professoren und so weiter, dass die alle Ansprüche erheben. Aber du merkst ja, die Wirklichkeit ist anders. Sie kommen mit ihren Ansprüchen, die mit ihrer Qualifikation verbunden ist oder mit ihrem Bildungsabschluss, kommen sie auf den Arbeitsmarkt und wie viel ihr Zeug wert ist, erfahren sie dort. Also da ist nichts ständig, da merkt man voll, da können die sich ständig einbilden, was sie wollen. Als Studierter hat man folgende Ansprüche. Ja, wenn sie nicht erfüllt werden vom Arbeitsmarkt, dann sind sie auch nichts wert.
Genau das habe ich gemeint, also dieses Anschlussdenken, ich besitze die und die Formalqualifikation, genau dahin ging meine Kritik. Also das mutet mir mittelalterlich an. Nach dem Motto, der Herzog hat so und so viel, der Baron so und so viel, das ist so jung bleibt.
Ja, aber das hat nichts Mittelalterliches, weil es als Angebot an die Industrie wird halt so ein Hierarchiesystem produziert. Als Angebot an die Unternehmer, an die Arbeitgeber. Dann dürfen die sich aus dem sortierten Menschenmaterial raussuchen, was sie wollen. Und da ist immer klar, je weniger einer kann, desto billiger kriegst du ihn. Und deswegen ist für die Unternehmer gar nicht klar, dass der höher Ausgebildete der Bessere ist. Ja, in unserer Welt gibt es auch das Problem der Überqualifizierung. Stellt euch mal das vor. Wenn Wissen Nützlichkeit begründen würde, da könnte man doch nie zu viel wissen. Bei uns gibt es das Problem. Der ist überqualifiziert. Der hat zu viel gelernt für den Posten, für den wir gerade wen brauchen könnten. Und natürlich, den nehmen wir nicht, weil dem zahlen wir nicht, was er als Akademiker kriegen müsste. Also entweder er ist bereit, für einen Lohn zu arbeiten, der zu seiner Ausbildung nicht passt, oder er passt nicht zum Arbeitsplatz. Und selbst dann nimmt man ihn nicht, weil er ist dann ein unzufriedener Arbeitnehmer und das will man gar nicht haben. Zufriedenheit will man auch noch haben.